haben eine kleine Serie über den Heiligen Geist. Wir haben schon nachgedacht über sein Wesen, über sein Wirken und über seine Gaben. Und heute geht es darum, die Stimme Gottes zu hören. Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Denn das ist auch ein starkes Wirken des Heiligen Geistes, dass wir seine Stimme hören können. Dass unser Gebet kein Selbstgespräch ist und auch keine Einbahnstraße, was sicher viele Menschen denken. Ich denke, viele Menschen denken, Gebet, naja, das ist sowas wie ein Selbstgespräch oder eine Meditation oder eben Gott hört mir zu, aber dass es ein Dialog ist, ist für viele nicht so klar. Und darum geht es heute, wie kann ich seine Stimme hören, wie kann ich sein Reden wahrnehmen, wie kann ich in die Lage versetzt werden, seine Stimme zu hören. Die Bibel stellt uns Gott vor als einen, der redet. Immer wieder. Wir sehen auf jeder Seite fast immer wieder diese Worte, Gott sprach. Ein paar Stellen dazu, Jesaja 50, heißt es, jeden Morgen weckt er mir mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Oder Johannes 10 wird er beschrieben als der gute Hirte und die, die zu ihm gehören, als die Schafe. Und die Schafe kennen die Stimme des guten Hirten. Schafe kennen die Stimme ihres eigenen Hirten. Und wenn wir zu ihm als dem guten Hirten gehören, dann kennen wir seine Stimme. Dann können wir seine Stimme auch unterscheiden von den anderen Stimmen dieser Welt. Weil wir kennen ihn. Und ich möchte das Thema in 5 Punkten entfalten. Erstens, welche sind die Hindernisse, Gott zu hören? Zweitens, wie redet Gott zu uns? Wie kann ich ihn hören? Wie kann ich wissen, dass Gott zu mir gesprochen hat und nicht jemand anderes? Gibt es Prüfkriterien? Und was ist eigentlich Prophetie? Welches sind die Hindernisse, Gott zu hören? Das erste kann sein, wir wissen überhaupt nicht, dass er zu uns spricht, weil wir erwarten es nicht. Wie vorhin genannt, es gibt Menschen, die erwarten nicht, dass Gott zu ihnen sprechen könnte, weil sie das nicht denken. So eine Geschichte finden wir in der Bibel auch, nämlich in 1. Samuel 3 vom jungen Samuel. Der junge Samuel versah Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren die Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig, also er kannte es nicht. Eines Tages geschah es. Eli schlief an seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Eli war der Hauptpriester und Samuel sozusagen sein Auszubildender. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Da lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen, Eli. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er hin und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli, sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sagte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Knaben rief. Er sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich widerruft, dann antwortete, rede Herr, denn dein Diener hört. Und dann hat er das getan und Gott sprach zu Samuel. Samuel wusste nicht, dass Gott zu ihm sprechen könnte. Er war überhaupt nicht darauf eingestellt. So kann es bei uns auch sein, dass wir überhaupt nicht erwarten, dass Gott zu uns sprechen könnte. Weiteres Hindernis. Er hat schon mal zu uns gesprochen, aber es hat uns nicht gefallen und wir haben es nicht getan, was er uns gesagt hat. Es ist auch eine Möglichkeit. Es kann sein, es gab mal eine Situation, wo wir ganz tief innen wussten, was wir tun sollten und was in Gottes Sinne gut gewesen wäre. Aber das war vielleicht schwer. Vielleicht hätten wir einen Menschen um Vergebung bitten müssen Oder vielleicht sollten wir etwas Bestimmtes tun oder etwas Bestimmtes lassen. So ganz tief innen wussten wir es, aber wir wollten es nicht tun. Dann haben wir es nicht getan. Was ist die Folge davon? Die Folge ist zum einen, dass wir uns verschließen gegenüber solchem Reden Gottes, denn es könnte ja nochmal passieren, dass er uns etwas Unangenehmes sagt, was wir nicht hören wollen. Also machen wir uns zu und er kommt nicht mehr an uns ran. Das ist die eine Folge. Die andere Folge, das ist jetzt etwas menschlich gedacht, aber wenn ich etwas zu jemandem sage und er, was er tun soll und er tut es nicht und ich sage es nochmal, er tut es immer noch nicht, dann höre ich auf zu reden. Könnte ja sein, das wäre bei Gott auch so. Es ist etwas vermenschlicht, aber es könnte ja sein, dass er sein Reden dann auch irgendwann einstellt und sagt, naja, der oder die hört ja eh nicht, will mich ja nicht hören, also lasse ich ihn oder sie in Ruhe. Dritte Variante, Hindernisse, Gott zu hören. Wir haben ein negatives Bild von Gott. Und wir erwarten, dass er uns schwierige Dinge sagen würde, wenn er denn zu uns spräche. Deshalb wollen wir ihn gar nicht hören. Es gibt Leute, die, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, Angst bekommen, wenn ich denn Gott hören würde, würde er mir etwas sagen, was ich nicht hören will. Und da würde er mich irgendwo hinschicken, wo ich nicht hin will. Klassisches Beispiel, dann würde er sagen, geh nach Afrika, aber ich will doch überhaupt nicht nach Afrika. Ich möchte doch viel lieber hier bleiben. Oder geh ins Kloster, schrecklich, fürchterlich, ich möchte doch viel lieber heiraten. Und dann haben Leute Angst davor, vor dem, was Gott sagen könnte und sagen, nee, dann lieber nicht und verschließen sich. Das passiert auch alles mehr oder weniger unbewusst. Das ist ja nicht so bewusst, nicht so, dass wir das so steuern. Meistens ist es uns auch nicht so ganz klar, wenn wir uns verschließen. Aber es könnte sein. Aber das ist ein falsches Bild von Gott. Ich kann euch sagen, Gott wird euch nirgends hinschicken, wo ihr nicht hinwollt, wo ihr es nicht irgendwo auch dann glücklich seid. Und die Leute, die er in die Mission geschickt hat und wo es wirklich Reden Gottes war und nicht irgendwas so selbst ausgedachtes, ich muss ja den schwersten Weg gehen, das gibt's ja auch. Das ist ja auch so ein komisches Christsein, ne? Gott schickt mich immer den schwierigsten Weg. Und das kann ja auf keinen Fall etwas sein, was mir Spaß macht. Und wenn ich jetzt gar keine Lust habe zu etwas, dann wird er mir bestimmt sagen, dass ich genau das tun soll. Das ist so ein komisches Bild von Gott. Das stimmt überhaupt nicht überein mit der Bibel. Gar nicht. Sondern wenn er uns etwas zu tun gibt, dann werden wir, und es ist wirklich von ihm, dann werden wir da Freude daran haben. Da kann man die Missionare fragen, da kann man die Mönche und Nonnen fragen, dass sie glücklich sind, werden sie uns sagen, dort, wo sie sind. Und dass es nicht genau das war, was sie auf keinen Fall tun wollten. Dass es überall Herausforderungen gibt, ist klar. In jeder Lebenssituation gibt es Herausforderungen. Weitere Möglichkeit, Hinderungsgrund, wir halten nicht für möglich, dass Gott uns zu uns reden könnte, aber das habe ich eigentlich schon gesagt. Zweiter Punkt, wie redet denn Gott zu uns? Zuerst durch sein Wort, durch die Bibel. Ich denke, er redet in jeder Predigt zu uns, er redet bei jeder stillen Zeit zu uns. Er redet zu uns durch spezielle Worte, die uns vielleicht irgendwo begegnen, uns zugesagt werden oder bei unserer normalen Bibellese uns ins Auge springen oder die vielleicht an Randtext waren in einem Gottesdienst. Und so redet Gott zuerst zu uns durch sein Wort. Ich habe das immer wieder erlebt und an wichtigen Punkten meines Lebens habe ich das Reden Gottes gehört durch sein Wort. dass irgendeins Bibelwort mich ins Herz getroffen hat und ich gespürt habe, das ist jetzt von ihm für mein Leben, ganz konkret. Vor allen Dingen bei Berufungssituationen war es so, dass er sein Wort mir gesagt hat. Ich könnte da ganz viele Beispiele erzählen. Und es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Ich erzähle euch die Beispiele jetzt nicht, weil etliche haben die schon gehört. Die stehen auch in dem roten Buch, da stehen ganz viele drin. Was da hinten auf unserem Drucksachentisch liegt, das Buch über die Bibel, da habe ich beschrieben, was alles für persönliche Worte ich schon bekommen habe und was sie mir bedeuten. Aber es lohnt sich auch mal für euch selber nachzudenken, welche Worte waren denn für mein Leben wichtig? Welche Bibelworte, durch welche Bibelworte hat Gott zu mir gesprochen? Und da wird ein riesiger Reichtum rauskommen. Wir könnten sicher einen Gottesdienst gestalten, in dem verschiedene Menschen, also wir zusammen, etwas sagen von dem, von den einzelnen Worten Gottes, die in unser Leben hineingesprochen haben. Das Erste. Das Zweite, er redet durch Bilder und Visionen. Das sind innere oder visuelle Bilder, Bilder oder Filme. Bilder und Visionen, dann ist dasselbe ein plötzliches inneres Bild. Manche sehen das richtig plastisch und manche sehen ein Bild eher in Gedanken. Klassisches Beispiel in der Bibel ist Apostelgeschichte 10. Die Vision des Petrus in Jaffa, Apostelgeschichte 10, Vers 9 folgende. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war um die sechste Stunde. Da wurde er hungrig und wollte essen. Während man etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Verzückung ist ein bisschen komisches Übersetzung. Also so steht das. Da wusste der Übersetzer nicht so ganz mit diesem Phänomen etwas anzufangen und dann hat er Verzückung übersetzt. Das ist hier Einheitsübersetzung. Bei Luther steht es anders. Ich weiß aber gerade nicht wie. Petrus sah den Himmel offen und eine Schale auf die Erde herabkommen, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde. Darin lagen alle möglichen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels und eine Stimme rief zu ihm, steh auf, Petrus, schlacht und iss. Petrus aber antwortete, niemals, Herr, noch nie habe ich etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Da richtete sich die Stimme ein zweites Mal an ihn, was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal, dann wurde die Schale plötzlich in den Himmel hinaufgezogen. Das ist eine Vision. Petrus sieht diese Schale mit diesen Viechern drin und dann kommt noch eine Stimme dazu und sagt, nimm, schlachte und iss. Und Petrus sagt niemals, weil das waren unreine Tiere für einen Juden, das durfte er auf keinen Fall. Und dann nochmal die Stimme, was Gott für rein erklärt, erkläre nicht unrein. Okay. Und was macht er jetzt damit? Erstmal komisch, ne? Was soll er jetzt damit machen? Im nächsten Moment klopfen an der Tür Leute, die geschickt worden sind von Cornelius, einem Heiden. Und sagen, komm mit uns zum Haus des Cornelius und erzähl uns von Gott. Denn der möchte von Gott hören. Und Petrus denkt, ich in das Haus eines Heiden, ein Heide ist unrein, da darf ich nicht hin. Aha, ich habe da doch gerade so ein Bild gehabt, so ein komisches und konnte mir nicht erklären, was das bedeutet. Und aha, ich soll dann nicht unrein erklären, was Gott für rein erklärt. Heißt das, dass ich da mitgehen soll? Und heißt das, dass ich in das Haus eines Heiden gehen darf als Jude? Und es macht klick, 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 klick. Okay, genau. Ja, ich soll mitgehen. Und so hat Gott zu ihm geredet. Ist doch faszinierend. Apostelgeschichte 10 steht noch mehr. Ist eine spannende Geschichte. Gott spricht durch ein Bild und dann weiß er zunächst nicht, was es bedeutet, und dann erklärt es sich durch das, was geschieht. Weiter spricht Gott durch Auditionen, das ist die hörbare Stimme Gottes. Das war offensichtlich bei Samuel so, was ich vorhin gelesen habe, eventuell auch bei Petrus. Bei Petrus finde ich es uneindeutig, ob er das wirklich akustisch gehört hat oder ob er es in Gedanken gehört hat. Ich glaube, Samuel hatte eher akustisch gehört, denn sonst wäre er nicht aufgestanden und zu Eli gelaufen. Er hat wirklich seine Stimme gehört. Das ist bedeutend seltener. Visionen gibt es häufig, haben viele von uns, aber Auditionen sind eher selten. Ich kenne nur wenige Menschen, die das schon hatten. Sie meinetwegen irgendwo in einem Raum waren, der war leer und sie haben ihre Namen gehört und sie haben sich umgedreht und da war niemand. Aber es gibt es auch heute. Durch Träume redet Gott auch. Es gibt Träume, die unterscheiden sich von normalen Träumen, von normalen Verarbeitungsträumen. Und wir merken, dass eine klare Ansage, Aussage Gottes darin enthalten ist. Ich habe viele dieser Art gehabt in der Zeit der Krise in Stolberg. Und einen, den werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Der war so klar und deutlich und so faszinierend und hat so sehr zu mir gesprochen. Ist unterschiedlich, wie häufig. Ich habe, als ich meine alten Tagebücher letztes Jahr nochmal gelesen habe, die vor 20 Jahre vorher oder 21 Jahre vorher anlässlich unseres Jubiläums, da habe ich gemerkt, wie oft Gott zu mir gesprochen hat durch Träume. Es war Wahnsinn, das hatte ich vergessen. Es ist heute nicht mehr so, aber es sind auch für mich insofern ruhigere Zeiten als damals. Und damals war es doch offensichtlich sehr aktuell und das ist so etwas, wo Gott zu mir sprechen kann. Ich habe nicht so viele Bilder im Wachzustand, wie einige von euch. Aber das ist auch eine Variante. Josef hat Träume gehabt. Also beide Josef, sowohl der Josef in Ägypten als auch der Josef von Maria. Und es gibt auch andere Träume noch in der Bibel, wo Gott spricht zu Menschen. Wie kann Gott weiter zu uns sprechen? Er kann durch andere Menschen zu uns sprechen. Und zwar durch Christen wie durch Nichtchristen. Bewusst oder unbewusst. Die Leute müssen das nicht merken. Das ist nicht nur, wenn jemand sagt, ich habe da ein Wort für dich, sondern es kann im ganz normalen Gespräch sein, dass auf einmal irgendjemand irgendwas sagt und wir merken, oh, das war jetzt von Gott. Und dem anderen war es überhaupt nicht bewusst. Irgendein Gedanke, der ausgesprochen wird, oh, und plötzlich denken wir, wow, das war er. Weiter, er kann durch Umstände zu uns sprechen, wobei ich dazu sagen würde, die sind am wenigsten eindeutig. Und bei Umständen habe ich jetzt eher eine Warnung drin. Es gibt manche Menschen, die sprechen sehr schnell von Widerständen, indem sie sagen, das ist jetzt eine geschlossene Tür, eine verschlossene Tür. Also gebe ich mich damit zufrieden. Ich finde, die Grenze zum Fatalismus und zur Schicksalsgläubigkeit ist da sehr eng. Ich glaube, dass wir manchmal uns auch nochmal aufmachen sollten, wenn die Tür zu war und nicht so schnell aufgeben sollten. Und dass wir Christen eher in der Gefahr sind, zu schnell aufzugeben und zu denken, es hat halt nicht sollen sein. Und wenn ich dieses Wort höre, es hat halt nicht sollen sein, weiß ich immer nicht, geh nochmal in dich. Und frag dich mal, ob das jetzt nicht bequem ist, dass du jetzt einfach aufgibst. Aber gut, Gott kann natürlich dadurch sprechen, aber es ist wirklich sehr gut zu prüfen. Und da finde ich es auch sehr wichtig, gerade wenn es um große Entscheidungen geht, und das ist ja meistens bei diesen sogenannten geschlossenen Türen, das sind ja oft große Entscheidungen, da ist es gut, jemanden hineinzunehmen und einen Menschen seines Vertrauens das vielleicht zu erzählen. Und noch eine weitere Variante, Worte der Erkenntnis oder Herzensschau. Das ist klassisches Beispiel Johannes 4, die Geschichte der Frau am Brunnen. Es entspannt sich ein Gespräch zwischen der Frau am Brunnen und Jesus. Und die Frau fragt so ein paar theologische Fragen. Und dann fragt Jesus ganz gezielt etwas, was mit ihrem Leben zu tun hat, was er nicht wissen kann. Und die Frau ist betroffen und sagt, wie kann er das wissen? Sie geht dann zu anderen und sagt, er hat mir etwas gesagt, was sonst keiner wissen kann. Er hat mir die Dinge aus meinem Leben gesagt. Und das ist etwas, was es eben auch gibt. Es ist bei Petrus und Hananias und Sapphira ähnlich. Apostelgeschichte 5 deckt Petrus durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch eine Erkenntnis, eine plötzliche Erkenntnis, die Lüge und den Betrug von Hananias und Sapphira auf. Und er konnte es nicht wissen. Hananias und Sapphira hatten ihn angelogen. Sie haben etwas zurückgehalten von dem Geld, was sie geben wollten, und haben gesagt, das ist unser ganzes Vermögen. Es war es aber nicht. Sie hätten einfach nur ehrlich sein müssen und sagen, wir geben einen Teil davon. Und es wäre völlig in Ordnung gewesen, aber sie haben gesagt, das ist alles, was wir haben. Und Petrus sagt, warum betrügt er den Heiligen Geist? Und dann passiert ja dieses ganz Krasse, dass sie tot umfallen. Schon krass, diese Gegenwart Gottes damals. Ja, das ist die Gabe der Erkenntnis oder die Gabe der Herzensschau. Sie ist verbreitet unter russisch-orthodoxen Mönchen und da nennt man die Gabe der Herzensschau. Und das ist das Gleiche, was in der charismatischen Welt Worteerkenntnis heißt. Jemand sieht plötzlich etwas, was im Leben eines anderen ist, ohne es wissen zu können. Das vorhin war so etwas Ähnliches. Es kann auch sein, dass jemand einen Schmerz fühlt, der aber nicht seiner ist und es genau lokalisieren kann und es jemand anders betrifft. Und so kann Gott auch reden. Drittens, wie kann ich denn hören? Meistens geschieht es ganz einfach im Alltag, wenn ich gar nicht besonders darüber nachdenke oder auch gar nicht ausdrücklich gefragt habe. Ich denke, das ist das Normalste. Plötzlich wird mir etwas klar, wie ich mich entscheiden soll in einer Situation, und plötzlich weiß ich. Es kann aber auch sein, dass ich etwas habe, was ich Gott fragen möchte. Und da kann ich mich auch bewusst hinsetzen und ihn fragen und offen sein. Es wäre vielleicht gut, es ungefähr so zu tun, wobei ich denke, man braucht nicht unbedingt ein Schema, aber ich sage mal, so ein paar kleine Schritte, wie man es tun kann. Ich öffne mich für die Gegenwart Gottes, weil er ist da. Ich mache mir das bewusst und ich öffne mich, öffne mein Inneres für sein Reden. Falls etwas zwischen Gott und mir steht, bekenne ich es, denn das ist wie so eine Schranke, Gott zu hören. Das gibt ein Wort im Propheten Jesaja, wo es heißt, deine Sünden trennen dich von deinem Gott. Das heißt, wenn wir gesündigt haben oder in Sünde leben, können wir ihn nicht gut hören. Deshalb ist es sinnvoll, unsere Sünde zu bekennen. Wir beten ihn vielleicht an in Worten, in Sprachen, singen vielleicht. Also auch im Worship, in der Anbetung, auch im Gottesdienst ist es ja oft so, dass wir besonders sensibel sind, die Stimme Gottes zu hören. Und dann schreibe ich auf, einfach was mir kommt. Und ich tue das, was mir klar ist. Und wenn es weitreichende Eindrücke sind, gebe ich sie Menschen meines Vertrauens zur Prüfung. So würde ich es machen oder so mache ich es. Nächster Punkt, wie kann ich wissen, dass Gott zu mir gesprochen hat und nicht jemand anders? Es gibt zunächst drei mögliche Quellen für das, was wir hören: Gott, Satan oder unsere Seele. Wenn wir zu Gott gehören, ist es relativ unwahrscheinlich, dass Satan zu uns spricht. Oder sonst können wir ihm die Tür weisen. Allerdings ist alles, was wir sonst hören, eine Mischung aus Gott und unserer Seele. Ich glaube nicht, dass es lupenreines Reden, Hören Gottes gibt. Auch bei den Propheten merkt man, dass sie sehr unterschiedlich, in unterschiedlicher Sprache das Wort Gottes weitergeben. Der eine war Priester, zum Beispiel Hesekiel, der hat eine sehr priesterliche Sprache. Das merkt man. Jesaja klingt ganz anders. Wer im Alltag blumig redet, hat meist blumig formulierte Prophetien. Wer im Alltag eher knapp redet, hat auch knappe Worte. Und das ist nicht Gott, sondern das ist die Seele und das ist in Ordnung. Das ist auch wirklich in Ordnung. Da müssen wir dann auch, das ist einfach, wir müssen es wissen und es darf so sein. Welche Prüfkriterien gibt es? Das, was wir hören, darf dem Wort Gottes nicht widersprechen. Deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu kennen. Es ist wirklich wichtig, sie zu kennen, sonst können wir das nicht prüfen. Sonst wissen wir nicht, was da steht und dann können wir es nicht prüfen. Ich kann vorher bitten, dass Jesus alles abblockt, was vom Feind kommt oder meiner Seele. Bei weitreichenden Sachen ist es wichtig, dass ich Menschen meines Vertrauens hineinnehme, es prüfen zu lassen. Und dann gibt es ein paar Kriterien aus dem Wort Gottes, die prüfen helfen. Ein paar Dinge dazu. Gott überführt, Satan oder unsere Seele klagt an. Also wenn es um Schuld geht und um Bekenntnis, Gott überführt, dass wir wissen, wenn wir es bekennen, haben wir Vergebung. Unsere Seele oder auch Satan klagen an, sagen, du Böse, was hast du dir wieder gelappt? Und überhaupt, das geht gar nicht und Gott kann dich ja gar nicht mehr annehmen. Er verdammt dich. Das ist nicht von Gott. Überhaupt nicht. Gott fordert heraus, Satan oder eventuell auch unsere Seele machen uns Angst. Es gibt herausfordernde Dinge, die Gott uns zumutet, aber es ist nicht, dass wir in Angst kommen im Sinne von Enge. Gott führt, Satan eventuell auch unsere Seele schieben und drücken uns. Gott gibt Zeit auch zu prüfen. Satan und eventuell auch unsere Seele wollen, dass wir hektisch und impulsiv handeln, es sofort tun und es nicht prüfen lassen. Wenn es von Gott ist, brauchen wir keine Angst haben vor Prüfung. Und Gott hat Zeit. Wir müssen nicht sofort blitzschnell etwas umsetzen, was eine große Entscheidung ist. Gott gibt inneren Frieden und ich weiß, dass es so stimmt. Und jetzt würde ich unterscheiden zwischen großen Fragen und kleinen Fragen. In kleineren Fragen, so Alltagseindrücken, die weniger große Folgen haben, wenn ich sie umsetze, die setze ich einfach um und dann werde ich merken, ob es stimmt oder nicht. Und es ist nicht schlimm, wenn ich mich getäuscht habe. Es ist nicht tragisch. Wenn ich den Eindruck habe, ich soll jemand besuchen und ich mache das und ich komme an die Tür und die ist zu. Oder derjenige hat gerade überhaupt keine Zeit. Okay, habe ich mich vielleicht getäuscht. Ist nicht schlimm, macht nichts, dass ich den Umweg gemacht habe. Aber wenn es um große Entscheidungen geht, wie Beruf, Lebenspartner, Wohnort, dann sollte ein prophetisches Wort nur eine Unterstützung sein und eine Bestätigung von dem, was schon in mir ist. Es ist wirklich fatal, aufgrund eines prophetischen Wortes, eventuell noch eines anderen Menschen, einen Menschen zu heiraten oder zu denken oder auf jemanden zuzugehen und zu sagen, Gott hat mir gesagt, dass ich dich heiraten soll. Ihr lacht drüber, aber das ist passiert, auch in unserer Gemeinde schon, vor 20 Jahren, ganz am Anfang. Nein, nein, aber es war bedrängend für einen von beiden, für den, der es eben nicht gehört hat. Weil derjenige hat sich dann gefragt, boah, muss ich denn jetzt gehorsam sein und diese Frau heiraten? Oder umgekehrt, diesen Mann, ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß zwar noch, wer es war, aber ich weiß nicht mehr, die sind nicht mehr hier, wer jetzt von beiden diesen Eindruck hatte. Ja, also das geht so nicht. Ich warne auch davor, Kinder vorauszusagen oder sonstiges Großes. Das hat schon sehr viel Schwierigkeiten gebracht. Man kann Bilder und Eindrücke oft in drei Teile unterscheiden: das Bild oder den Eindruck, die Auslegung und die Anwendung. Und bei der Auslegung und der Anwendung passieren oft Fehler. Und es kann sein, das Bild oder der Eindruck war richtig, aber die Auslegung ist falsch. Und dann wird es schwierig. Das haben wir auch schon oft erlebt. Es ist aber auch etwas, was man lernen muss, ist dann auszulegen. Beziehungsweise es ist nochmal ein Hören auf Gott, es auslegen zu können oder es nochmal hören zu können, was geht es denn da jetzt. In Bildern und auch Träumen ist vieles symbolisch zu verstehen. Es hat oft nichts zu tun mit den Menschen, von denen wir zum Beispiel träumen. Wenn im Traum jemand stirbt, heißt das nicht, dass dieser Mensch stirbt, sondern es heißt vielleicht, dass etwas in mir stirbt. Und noch ein letzter kurzer Punkt. Was ist denn dann Prophetie? Ich würde sagen, das ist darüber hinaus, dass ich nicht nur für mich selber höre, sondern auch noch für andere Menschen, für Gruppen, eventuell sogar für ganze Länder. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns schenkt, dass jeder von uns die Stimme Gottes hören kann für das eigene Leben. Und es dann aber auch verschiedene Grade gibt von Hören für andere. Aber das ist nicht jedem gegeben, dass Gott zu uns spricht für unser Land oder für unsere ganze Gemeinde oder für den ganzen Hauskreis oder für etwas Größeres. Was ist das dann? Es ist nicht eine Prognose. Auch nicht lehrmäßiger Durchblick angesichts von Irrlehren, auch nicht die Vorhersage des Weltendes, sondern Gottes konkretes Reden hinein in eine bestimmte Situation von einzelnen Gruppen oder größeren Gemeinschaften. Es ist ein Wort für jetzt. Klassisches Beispiel: Ninive. Gott sagt dem Propheten Ninive, dem Propheten Jona, er soll nach Ninive gehen und sagen, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Er haut ja erst ab, die Geschichte mit dem Wal, dann geht er aber schließlich unendlich doch und er sagt das. Was passiert? Sie kehren um und Ninive bleibt bestehen. Ninive geht nicht unter. Ist dieses Wort jetzt falsch gewesen, weil es nicht gestimmt hat? Es ist ja nicht untergehen gegangen. Nein, es war genau richtig, denn es hat Ninive zur Umkehr und Buße geführt. Und damit hat dieses prophetische Wort sein Ziel erreicht. Es geht nicht darum, dass Gott die Stadt vernichten wollte, sondern Gott wollte diese Stadt zur Umkehr leiten. Und somit war dieses Wort erfüllt. Wozu dient Prophetie? Zur Ermutigung und Aufbau, zur Beauftragung, zur geistlichen Diagnose? Nochmal zusammengefasst, wir alle sind eingeladen, die Stimme Gottes zu hören für unser eigenes Leben, manche darüber hinaus. Auch für andere. Jesus, danke. Danke, dass wir, wenn wir mit dir reden, dass das keine Einbahnstraße ist, dass es kein Monolog ist, sondern dass wir in einen Dialog mit dir gehen können und dass du zu uns sprichst. Und lehre uns zu hören. Lehre uns, deine Stimme zu hören. Lehre uns, wahrzunehmen, wo du zu uns sprichst. Und du kannst ja noch viel mehr gebrauchen, um zu uns zu sprechen, als ich jetzt genannt habe. Ich bitte dich einfach, dass wir das wahrnehmen und dass wir offen sind. Öffne unsere Ohren, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Amen.